Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter hat heute den Flugverkehr in Europa beeinträchtigt. Es kam zu Verspätungen und Flugausfällen. Zeitweise konnten keine Flugzeuge mehr in Frankfurt am Main landen. Tausende Passagiere waren betroffen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO will mit Streiks ihre Positionen im Tarifstreit untermauern. Sie fordert mehr Geld und wehrt sich gegen Pläne, Stellen auszulagern und Leiharbeiter unter Vertrag zu nehmen.
Vor den Lufthansa-Schaltern bildeten sich am Vormittag lange Schlangen. Tausende Passagiere am Frankfurter Flughafen mussten umbuchen, weil ihre Flüge ausfielen.
Ärgerlich ist nicht das Canceln an und für sich, sondern die Informationspolitik.
Mit dem Streik protestieren Stewardessen und Stewards der Lufthansa gegen den Sparkurs ihres Arbeitgebers. Sie fordern 5% mehr Geld und wollen den Einsatz von Leiharbeitern verhindern.
Und das neue Sparprogramm ist einfach überhaupt nicht tragbar. Und das wollen wir heute unserem Vorstand hier auch zeigen.
Wenn man wüsste, wo die Reise hingeht, okay, aber sparen kann nicht nur heißen, bei den Kleinsten zu sparen.
Dem Druck der Streikenden will die Unternehmensleitung nicht nachgeben. Sparen sei auch für das Kabinenpersonal das Gebot der Stunde. Man müsse Kosten senken, um im Wettbewerb mit Billig-Airlines zu bestehen. Ihren Flugbegleiterinnen und Begleitern könne die Lufthansa maximal 3,5% mehr Geld bieten.
Dafür haben wir im Gegenzug verlangt 2 Stunden mehr Arbeit pro Monat. Ich denke, das ist ein fairer Interessensausgleich, der hilft, dass wir in neue Flugzeuge investieren können. Und neue Flugzeuge bedeutet Arbeitsplatzsicherheit für das Kabinenpersonal.
Heute hat Lufthansa Geld verloren. 190 Flüge mussten ausfallen. Zwischenzeitlich konnten in ganz Europa keine Maschinen mit Ziel Frankfurt starten, weil hier alle Park- und Vorfeldpositionen besetzt waren. Auch 7 Stunden nach dem Ende der ersten Streikaktion ist noch nicht klar, wann der Flugverkehr an Deutschlands größtem Flughafen wieder ganz nach Plan läuft.
Die EU-Kommission sorgt mit einem Vorstoß für eine zentrale Bankenaufsicht in Europa für Diskussionen. Nach dem Willen von Binnenmarktkommissar Barnier soll die Europäische Zentralbank von Frankfurt aus die Geldhäuser kontrollieren. Ziel ist es, in der Schuldenkrise verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Außerdem wäre die zentrale Aufsicht durch die EZB Voraussetzung dafür, dass angeschlagene Banken direkt Hilfen aus dem Euro-Rettungsschirm beziehen könnten. In Deutschland gibt es Kritik an den Plänen.
Die spanische Bankia ist nur ein Beispiel für eine angeschlagene Bank. Um solche Problemfälle zu verhindern, will die EU-Kommission eine bessere Kontrolle, angesiedelt bei der Europäischen Zentralbank. Der neuen europäischen Bankenaufsicht sollen sich verpflichtend alle Länder der Eurozone unterwerfen. Alle anderen können freiwillig teilnehmen. Die Aufsicht soll für alle Banken gelten. Das sind mehr als 6.000. Die nationalen Aufsichtsbehörden behalten eine wichtige Rolle. Die Europäische Zentralbank wirft in Zusammenarbeit mit den nationalen Aufsehern einen Blick auf die finanzielle Stabilität, um sicherzustellen, dass europäische Banken gesund, stabil und überlebensfähig sind, damit sie nicht in Schwierigkeiten kommen und mit Steuergeld gerettet werden müssen. Eine europäische Aufsicht für alle Banken, auch die kleinen, ist das machbar und sinnvoll? In einem Beitrag für die Financial Times äußert der deutsche Finanzminister Zweifel. Unterstützung bekommt er aus dem EU-Parlament.
Wir brauchen selbstverständlich eine starke europäische Aufsicht für systemrelevante, grenzüberschreitend tätige Bankunternehmen. Wir brauchen aber keine riesige Bürokratie, die am Ende die letzte Volksbank auf irgendeiner Hallig oder eine Sparkasse irgendwo im Allgäu kontrolliert.
Trotzdem, die EU-Kommission hofft, dass die neue Bankenaufsicht schon im Januar loslegen kann.
Aus Sicht der Kommission ist es ein wichtiger Schritt raus aus der Schuldenkrise. Erst wenn die neue Aufsicht arbeitet, könnte Geld aus dem Euro-Rettungsfonds direkt an Banken fließen. Das soll Länder wie Spanien von den Problemen seiner Krisenbanken abschirmen. Aber noch sind viele juristische und politische Streitfragen offen.
Die Wirtschaftsbeziehungen haben auch heute breiten Raum beim China-Besuch von Kanzlerin Merkel eingenommen. Bei einem Treffen mit Regierungschef Wen Jiabao hatten mitgereiste deutsche Unternehmer Gelegenheit, auch Probleme anzusprechen. Etwa bürokratische Hindernisse, die aus ihrer Sicht den Marktzugang für deutsche Produkte erschweren. Für Deutschland ist China inzwischen zweitwichtigster Exportmarkt außerhalb Europas.
Harmonie am frühen Morgen. Spaziergang durch die verbotene Stadt. Ministerpräsident Wen Jiabao betont ein ums andere Mal, Deutschland und China haben nicht nur gute, sie haben besondere Beziehungen. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug in das 120 Kilometer entfernte Tianjin Eine Fahrt durch das moderne China. Leichte Dissonanzen zu Mittag, Technologieklau, Behinderung beim Marktzugang, diese Sorgen treiben deutsche Firmenbosse um. Doch statt lautstarker Kritik, höflich formulierte Erwartungen. Anscheinend hat selbst Wen Jiabao mit mehr gerechnet. Wenn wir Fehler begangen haben oder Mängel beheben müssen, dann können Sie mir gerne schreiben. Ich kann Ihnen versichern, wir werden das korrigieren. Feierlaune zum Abschluss, Festakt für die Fertigstellung des 100. Airbus 320 in China.
Die Luftfahrtindustrie ist für Deutschland genauso wie für China ein strategischer Wirtschaftszweig. Ein strategischer Wirtschaftszweig mit enormen Aussichten auf Wachstum.
Angela Merkel weiß, bei den besonderen deutsch-chinesischen Beziehungen geht es auch um besonders viel Geld.
Auf den Wachstumsmarkt China können deutsche Firmen nicht verzichten. Die Kanzlerin hat sich mit bekannt leisen Tönen für die Unternehmen stark gemacht.
Zum Abschluss des Parteitags der US-Republikaner haben die Delegierten ihren Präsidentschaftskandidaten Romney gefeiert. In einer mit Spannung erwarteten Rede hatte er angekündigt, die USA in eine bessere Zukunft zu führen. Er versprach, die Arbeitslosigkeit zu halbieren und die Gesundheitsreform von Präsident Obama rückgängig zu machen.
Zum Abschluss des Parteitags werden alle Register gezogen. Schützenhilfe von einer der Hollywood-Größen. Clint Eastwood kommt als Überraschungsgast und feuert auf den amtierenden Präsidenten. Politiker sind Angestellte. Wenn sie ihren Job nicht machen, dann müssen sie gehen. Mitt Romney macht seinen Job bei dieser Krönungsmesse. Der sonst steife Spitzenkandidat, nahbar, locker, dynamisch. Und er verspricht, was Konservative hören wollen. Amerika werde wieder zur Supermacht. 12 Millionen neue Jobs will er schaffen, die Schulden abbauen und gleichzeitig Steuern senken. Wie er das finanzieren will, sagt Romney nicht. Obama beschimpft er als Träumer mit leeren Versprechungen. Präsident Obama hat euch versprochen, den Anstieg des Meeresspiegels zu verlangsamen und den Planeten zu heilen. Ich verspreche euch, dass ich euch und euren Familien helfe. Am Ende des Spektakels wirkt der Frontmann der Republikaner erleichtert. Er hat den Ton der konservativen Basis getroffen. Als stolzer Amerikaner, wertkonservativer Familienmensch und erfahrener Geschäftsmann.
Der Funke ist übergesprungen. Die Republikaner haben hier in Tampa die Reihen geschlossen. Nun beginnt die heiße Phase des Wahlkampfs. Jetzt muss Mitt Romney nicht nur die eigene Basis überzeugen, sondern die Wähler im ganzen Land. Und dort liefert er sich seit Monaten mit Präsident Obama ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.
Mehr zum Parteitag der US-Republikaner finden Sie auf tagesschau.de, unter anderem eine ausführliche Analyse der Romney-Rede. Die anhaltende Gewalt in Syrien treibt immer mehr Menschen aus dem Land. Die Vereinten Nationen schlagen Alarm. Schon jetzt seien 2,5 Millionen Flüchtlinge auf Hilfe angewiesen. Sollten die Kämpfe weitergehen, stießen die UN-Hilfsorganisationen an ihre Grenzen, warnte Vizegeneralsekretär Eliasson. Auch Syriens Nachbarländer Türkei und Jordanien baten die internationale Gemeinschaft angesichts steigender Flüchtlingszahlen um Unterstützung.
In Angola ist der langjährige Präsident Dos Santos als klarer Favorit in die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen gegangen. Sollte seine Partei MPLA gewinnen, könnte der seit 33 Jahren regierende Dos Santos weitere 5 Jahre an der Macht bleiben. Für Angola ist es erst die zweite Wahl in 20 Jahren. Der größten Oppositionspartei UNITA werden keine Chancen eingeräumt. Angola gehört zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt.
Auf der italienischen Insel Sardinien protestieren derzeit hunderte Menschen mit dramatischen Aktionen gegen den drohenden Verlust ihrer Arbeitsplätze. Beschäftigte eines Aluminiumkonzerns trugen ihren Unmut über die geplante Schließung ihres Werks jetzt bis nach Rom. Schon seit Sonntag harrt eine Gruppe von Bergleuten auf Sardinien unter Tage aus. Auch sie fordern die Regierung zum Eingreifen auf.
40 Bergleute in fast 400 Metern Tiefe, ausgestattet mit 400 Kilogramm Sprengstoff. Das Drohpotenzial der Kumpeluntertage ist gewaltig. Sie wollen verhindern, dass das einzige Kohlebergwerk Italiens hier auf Sardinien geschlossen wird. Unterstützt werden sie von den Kollegen des Aluminiumwerkes. Proteste vor dem Arbeitsministerium in Rom, aus dem es heißt, eine Rettung sei zu teuer. Die Arbeiter sind wütend.
Viele Versprechungen von allen Politikern, aber nichts Konkretes. Leider sinken wir jetzt ab auf das Niveau der Dritten Welt, auf das von Afrika. Was wollen Sie denn noch? Alcoa schließen? Eine Katastrophe? Eine Schande? Wir wollen doch nur arbeiten. Arbeiten. Und Sie haben auch Vorschläge, wie das Bergwerk zu retten wäre. Etwa durch einen Umbau in eine Lagerstätte für das Treibhausgas Kohlendioxid in Kombination mit der Kohleförderung. Alles zu teuer, kontert der Staatssekretär für wirtschaftliche Entwicklung. Aber man werde weiter nach einer Lösung suchen. Die Verzweiflung ist groß. So groß, dass sich vorgestern unten im Bergwerk vor den Augen der Kameraleute ein Kumpel mit einem Messer in den Arm schneidet. Er muss nach oben ins Krankenhaus. Die anderen wollen unten bleiben und weiter für ihre Jobs kämpfen. Sie sagen, sie seien zu allem bereit.
Der Pharmakonzern Grünenthal hat sich bei den Opfern des Contergan-Skandals entschuldigt. Grünenthal habe 50 Jahre lang geschwiegen, anstatt den Weg zu den Menschen zu suchen, so Geschäftsführer Stock in Stolberg bei Aachen. Dort wurde heute ein Denkmal für die Contergan-Opfer eingeweiht. Das Medikament war zwischen 1957 und 1961 vor allem von Schwangeren eingenommen worden, bis sich herausstellte, dass es schwere Fehlbildungen verursacht. Norbert Walter, langjähriger Chefvolkswirt der Deutschen Bank, ist tot. Er wurde 67 Jahre alt. Der Ökonom bestimmte fast 20 Jahre lang die Geschicke des größten deutschen Geldhauses mit. In dieser Zeit war er mit seinen Analysen gefragter Experte. Bei den Paralympics in London hat das deutsche Team heute weitere Medaillen geholt. Silber für die Bahnradsportler und Bronze für die Sportschützen und die Judoka. Am Abend hat Fahnenträgerin Daniela Schulte Medaillenchancen.
Der zweite Wettkampftag, wieder einer zum Jubeln für das deutsche Team. Silber für Bahnradfahrer Tobias Graf. In der 3000-Meter-Verfolgung kann der 28-Jährige zwar nicht mit dem Chinesen Li Ang mithalten, aber für den Deutschen bleibt der zweite Platz und damit sein zweiter Erfolg nach Bronze gestern.
Man muss es klar so sehen, dass man Silber gewonnen hat und halt Gold eben nicht.
Schon am Mittag gerät die kleine deutsche Abordnung am Schießstand in Wallung. Josef Neumeier aus Altötting gewinnt Bronze erst im Stechen. Eine Millimeterentscheidung. Gold geht auch hier nach China an Dong Chao.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 1. September.
Das Tief über Norditalien beeinflusst auch morgen den Süden Deutschlands. Somit hält der Dauerregen an den Alpen an. Es gelten weiter Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Im Norden ist es in der Nacht trocken, in der Mitte fallen zunächst hier und da Schauer, dann lockert es auch dort mal auf. Zwischen Baden-Württemberg und Sachsen regnet es gebietsweise an den Alpen Dauerregen. Am Tag fällt der meiste Regen vom Schwarzwald bis zum Inn sowie an den Alpen, sonst Sonne und Wolken, am freundlichsten wird es von Nordrhein-Westfalen bis Brandenburg. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord, im Norden aus Nordwest. Heute Nacht 15 Grad im Nordosten, 6 Grad im Emsland. Am Tag 12 Grad an den Alpen und 22 Grad rund um Berlin. Am Sonntag südlich der Donau hier unter Regen, im Nordwesten einige Wolkenfelder, sonst ist es meist freundlich. Am Montag im Norden und Süden dichtere Wolken und Schauer, in der Mitte ist es freundlich. Am Dienstag fast überall viel Sonne und noch wärmer.
Um 21.45 Uhr sind wir wieder für Sie da mit Karin Mioska und folgenden Tagesthemen: Stillstand, der Streik am Flughafen und die Ohnmacht der Passagiere und Sanktionen wie der Nahrungsmangel im Iran, den Zorn auf die Regierung schürt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.